es schützt ja niemand den Engineer aus Südasien vor rassistischer Gewalt. Und dann suchen die sich Deutschland einfach gar nicht erst aus. Und dann führt es natürlich auch dazu, dass innerhalb dieser populistischen Länder, dass es dort zu einer Sortierung von Menschen kommt, die tatsächlich rausgehen aus diesen Regionen. Das sind häufig auch junge Menschen, das sind häufig auch Frauen. Und dann kommt es auch zu so einer räumlichen Trennung von Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, was dann weiterhin zur Polarisierung beiträgt. Aber das wisst ihr ja viel besser als ich. Ihr seid ja auch in Teilen RaumforscherInnen. Also.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 5. Stadt, Land, Raum.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge mit Sulin Zadeschau. Zweiter Teil heißt, es gibt einen ersten Teil. Wir schlagen euch vor, hört einfach den ersten Teil an, denn wir haben in der Mitte unterbrochen, weil wir die sehr lange Folge in zwei Teile unterteilen wollten. Und ihr werdet den zweiten Teil besser verstehen, wenn ihr euch den ersten angehört habt. Wir steigen einfach direkt ein und fangen gleich mit dem dritten Song von Sulin an. Und deswegen hört erstmal den ersten Teil und jetzt viel Spaß mit Teil 2. Lass uns zum nächsten Song gehen, weil wir haben ja darüber gesprochen, Identität ist ein soziales Konstrukt und du hast auch die anderen Songs auch danach noch so ein bisschen ausgesucht. Und wir gehen jetzt zu Gender, glaube ich. Planning to Rock, Human Drama. Wir hören mal rein.
Ja, also ich fand das ganz interessant. Also ich forsche nicht zu Gender, aber ich glaube, es spielt genau rein in diese Identitätsfrage und wie viel davon eigentlich Selbstwahrnehmung ist, Fremdwahrnehmung ist und wie fluide das sein kann, Identitäten, je nachdem, in welchem Kontext man ist. Beispielsweise man hat ja unterschiedliche Anreize, sich zu identifizieren mit einer gewissen Gruppe. Wie wir eben auch schon besprochen hatten, vielleicht hat man vielleicht gibt es sowas wie eine tatsächliche intrinsische Identität, die man hat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist oder ob diese intrinsische Identität eigentlich immer informiert ist von der Außenwahrnehmung und was dir gespiegelt wird. Aber stellen wir uns mal vor, wir hätten diese intrinsische Identität. Wir wären ja auch bereit, was anderes nach außen zu spiegeln, um akzeptiert zu werden oder um ökonomisch, sozial, politisch Anschluss zu finden. Ja? Und dann kann es natürlich sein, dass man dann eine Maske trägt, die sich so ein bisschen in das eigene Gesicht so einfräst und vielleicht assimiliert man sich so ein bisschen hin zu einer Identität, die man eigentlich nur aus Selbstschutz gespiegelt hat. Und es gibt, ich habe auch ein paar Papiere, die sich sowas anschauen, beispielsweise schauen wir uns die Zuordnung von Geflüchteten in Deutschland an. Und je nachdem, ob die in Regionen kommen, die xenophober sind, passen sie sich schneller an die Präferenzen der Bevölkerung an. Also sie sind schneller bereit, ihre eigenen Werte, Normen, Präferenzen, abzulegen und sich zu assimilieren an diese...
Da, wo die Region xenophober ist.
Da, wo die Region xenophober ist, weil sie einen größeren Druck haben. Gleichzeitig haben sie weniger ökonomischen Anschluss. Also sie verdienen weniger und sind länger in Arbeitslosigkeit. Aus genau demselben Ausschlussmechanismus, der sie dazu geführt hat, sich irgendwie zumindest in ihrer Darstellung zu assimilieren. Ja? Es gibt einen Assimilationsdruck, der materialisiert sich, aber der übersetzt sich nicht in tatsächlichen ökonomischen Erfolg, weil dieselben Mechanismen, die diesen Druck eigentlich ausüben, dazu führen, dass der sich gar nicht lohnt. Ja?
Ja.
Das heißt, du kannst in Kontexten tatsächlich eine Pluralität haben von Präferenzen und ökonomischer Partizipation gleichzeitig, weil häufig wird ja so ein bisschen gesagt, dass das zu, gemeinsam einhergehen muss, also dass diese kulturelle, soziale Angepasstheit zu ökonomischem Erfolg führt. Das ist zumindest in dem Papier und in der Phase in Deutschland zwischen 2015 und 2018 nicht der Fall. Zumindest kurzfristig gibt es diese Anpassungsmechanismen, die in der kulturellen Anpassung hochgehen, aber in der ökonomischen Realität sich eigentlich nicht widerspiegeln, sondern Nachteile bieten.
Ich mache jetzt mal ein ganz gewagtes Beispiel. Ihr könnt mich beide dafür gleich ohrfeigen.
Nee, das geht nicht, weil wir nehmen digital auf.
Digital ohrfeigen.
Insofern bin ich hier sicher, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber überhaupt schön, dass ich jetzt mit mir selber ankomme und so eine Anekdote erzähle, aber um das zu übersetzen. Ich bin in einem Kleingartenverein und bin dort als junger, liberaler Mensch unter anderen Menschen, die eine Hegemonie dort haben, die ganz anderes Wertesystem haben, die mir sehr, sehr klar machen, wie mein Garten auszusehen hat, wie hoch meine Hecke zu sein hat, wie oft ich den Rasen schneide und wie ich das um den Garten rum alles gestalten soll. Und die üben einen enormen Druck auf mich aus, der dazu führt, dass ich tatsächlich Compliance darf. Also ich schneide diese Hecke, ich versuche so die Anforderungen so weit es geht irgendwie zu erfüllen, um dann meine Ruhe zu haben. Das heißt, also daraus habe ich vor allem meine Ruhe. Also die nerven mich nicht weiter, die sehen so mein Bemühen, ich versuche irgendwie da halbwegs mitzumachen. Ich habe aber keine Macht oder sowas. Wenn ich jetzt in diesem Kleingartenverein mehrere Leute hätte, die so sind wie ich, dann könnte ich mich mit denen solidarisieren, dann könnte ich vielleicht in diesem Verein irgendwie sagen, naja, bestimmte Vorstellungen, also wir sind ja keine schlechten Gärtner, wir sehen manche Sachen nur anders, wir würden gerne andere Praxen auch irgendwie hier so einführen, wäre das möglich? Also dann könnten wir uns gemeinsam auch in dem Verein engagieren, dessen Mitglied ich ja bin, wo ich mich aber erst engagiere, wenn es so eine kritische Masse gibt, wo ich denke so, okay, da habe ich irgendwie so ein bisschen Unterstützung oder so ein paar Leute, die mich verstehen. Und das mache ich auf keinen Fall, solange ich diese Hegemonie spüre. Genau, und dann bleibe ich aber auch klein. Also dann bleibe ich...
Naja, und die Mechanismen, die du gerade beschrieben hast, führen auch dazu, dass eben andere junge, liberale Menschen sich gar nicht erst entscheiden, diesen Kleingarten.
Ja.
Entweder sich nicht entscheiden, den Kleingarten zu nehmen oder von diesem Vorstand gar nicht erst zugelassen werden.
Im schlimmsten Fall rate ich den davon sogar ab, in meine Gartenanlage zu kommen und sage, geht lieber woanders hin, hier ist ganz schön schlimm.
Ich habe gerade eine ganze Literatur zusammengefasst eigentlich. Ja.
Mein Kleingarten ist sowieso der beste sozusagen für Forschungsraum.
Nee, das ist genauso. Also ihr habt unterschiedliche Dinge angesprochen, die auch in einigen Papieren tatsächlich auch empirisch nachgewiesen werden. Das eine ist zum Beispiel in unserem Papier so direkt, André, dein Punkt zu, wie wirken sich eigentlich Netzwerke aus auf solche konformistischen Kräfte? Und es ist schon so, dass die Auswirkungen von Xenophobie auf die kulturelle Assimilation von Geflüchteten abgedämpft wird dadurch, dass man eine Community hat. Jetzt ist es aber häufig so, dass diese Community selber wenig Zugänge hat zu ökonomischen Chancen. Das heißt, die helfen einem so ein bisschen, nicht komplett isoliert zu sein, aber haben auch nicht den Anschluss, um tatsächlich Jobs zu vermitteln mit einem Einkommenswachstum oder mit einer Karriereentwicklung, die tatsächlich der gleicht, wie in Kontexten, wo auch Leute, die nicht geflüchtet sind, einem helfen, einen Job zu finden, weil Jobsuche sehr, sehr häufig auch über Netzwerke funktioniert.
Das an der Stelle hinkt jetzt mein Vergleich, deshalb war ich da so vorsichtig mit, ob ich das überhaupt sagen darf. Also ich bin ja alles andere als in meiner Community ressourcenarm oder so. Also ich habe das ist ja jetzt nur, wenn man diesen Container des Vereins nimmt, übertragbar. Ja.
Genau, also es ist so ein bisschen, als wäre es so, als hättet ihr eine große Gartenanlage und wenn du neu dazukommst, bekommst du erstmal einen Quadratmeter von den 1000. Und die Community entscheidet dann gemeinsam, ob du den zweiten und den dritten bekommst und so weiter und so fort. Und natürlich hilft es, wenn du ganz viele andere hast, die auch einen kleinen Quadratmeter haben, aber dann müssen es schon sehr, sehr viele sein, damit du da ankommst dagegen. Ja, das heißt, du wirst weniger schnell wachsen können. Und selbst wenn sehr viele andere da sind, hilft es häufig nicht zu wachsen, im Gegenteil. Ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Analogie zu Netzwerken. Und dann gibt's natürlich auch genau das, also gerade in den letzten Jahren kommen immer mehr Papiere raus zu den Auswirkungen von Rechtspopulismus auf die Zuwanderung von Menschen. Und da zeigt sich auch ganz stark, dass Rechtspopulismus dazu führt, erstmal international, dass weniger hochqualifizierte Migrantinnen ins Land kommen, weil, wie gesagt, die können sich's aussuchen und gehen dann ungern in Kontexte, wo sie rassistisch angegangen werden, weil in Berlin keiner weiß, ob du für Google codest oder ob du ein Volt-Bike fährst. Ja, also die Rassifizierung findet ja auf einer Ebene statt, die gar nicht Raum lässt für irgendeine Unterscheidung. Nicht, dass wir die wollten, aber es schützt ja niemand den Ingenieur aus Südasien vor rassistischer Gewalt. Und dann suchen die sich Deutschland einfach gar nicht erst aus, ja. Und dann führt es natürlich auch dazu, dass innerhalb dieser populistischen Länder, dass es dort zu einer Sortierung von Menschen kommt, die tatsächlich rausgehen aus diesen Regionen. Das sind häufig auch junge Menschen, das sind häufig auch Frauen. Und dann kommt es auch zu so einer räumlichen Trennung von Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, was dann weiterhin zur Polarisierung beiträgt. Aber das wisst ihr ja viel besser als ich, ihr seid ja. Auch in Teilen RaumforscherInnen, also.
Ja. Genau, aber also das hätte ich jetzt auch bei deiner Studie nochmal gefragt, ne? Also, weil das eine ist ja das, was du gerade schon gesagt hast, dass, also das, was André über seine Kleingarten erzählt hat, das passiert natürlich auch in einem größeren räumlichen Kontext. Das ist ja zum Beispiel, also in deiner Studie sieht man halt, dass die xenophoberen Einstellungen in ostdeutschen Regionen sehr viel stärker ausgeprägt sind. Und das sorgt ja natürlich dafür, dass innerhalb Deutschlands auch nochmal eine Erzählung herrscht, halt, okay, ich gehe halt nicht nach Dresden oder Halle oder Leipzig, sondern wenn, dann gehe ich halt nach Wiesbaden oder Leverkusen oder so. Was ja dann auch nochmal sozusagen verstärkt, wo überhaupt ökonomischer Progress stattfinden kann. Aber es gibt auch noch was anderes, ne? Weil nämlich auch die Abwanderung spielt ja dabei eine Rolle. Also wenn die Leute gut assimiliert, jetzt, ich mache jetzt ja zu Anführungszeichen, ne? Also wenn die sozusagen sich gut angepasst haben, die Sprache gut können und dadurch in höhere Jobs geraten sollten, wir haben ja die ganze Ärzte-Diskussion zum Beispiel, dann sind die natürlich auch in einer Situation, in der sie sehr viel freier entscheiden können, aus ökonomisch freier, aber auch aus anderen Gründen freier entscheiden können, auch den Raum zu verlassen. Also die Erklärung dafür, dass es weniger hochqualifizierte Facharbeiterinnen dort gibt, wo die Leute sich stärker assimilieren, kann natürlich auch darin liegen, dass die, die es getan haben, auch freier sind in der Entscheidung. Also in meiner Forschung in Magdeburg habe ich das explizit gehabt. Die Leute, die aus verschiedenen Gründen in der Lage waren, frei zu entscheiden, wo sie wohnen, haben gesagt, in dem Moment, in dem mein Kind in die Schule kommt, weil dann habe ich einen Schulrechtsanspruch, gehe ich nach Braunschweig. Da kann ich besser in meinem Job arbeiten, also da kann ich genauso gut in meinem Job arbeiten, aber ich habe nicht mehr den Rassismus, den ich hier im Alltag in der Plattenbausiedlung in Magdeburg Nord habe. Und das, diese gleiche Entscheidung kann natürlich, kann jetzt nicht jemand treffen, der Flughafen Halle Leipzig bei Amazon auf dem Drehkreuz arbeitet und gerade mal so über die Runden kommt.
Ja.
So, und jetzt nicht einfach sagen kann, ich ziehe jetzt um.
Ja. Ja, das ist genau auch ein Punkt in dem Papier. Weil was man sich ja, wenn man sich wirklich anschauen will, was sind die Auswirkungen der Xenophobie auf die Integrationserfolge von Geflüchteten und die Teilhabe von Geflüchteten, will man ja nicht die Leute ausschließen, die weggezogen sind. Ne? Man will ja gerade nicht die ganz Erfolgreichen dann rauszählen, weil das ist ja so ein bisschen Teil davon.
Ja.
Das heißt, in unserem Papier haben wir so eine Analyse, wo wir uns quasi anschauen, ob Menschen, die in xenophobe Kontexte zugeordnet werden, eher auswandern. Der Kontext bei uns ist jedoch, dass wir nur 3-4 Jahre haben. Das heißt, wir können uns das nur auf der kurzen Frist anschauen. Und da sehen wir tatsächlich, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt für Leute, auszuwandern, weil natürlich auch 2016 diese Residenzpflicht eingeführt wurde, die es Menschen relativ schwierig gemacht hat, rauszugehen. Man durfte nämlich nur aus der Zuordnungsregion raus, wenn man schon einen anderen Job woanders hatte. Ja, und das ist wirklich nur für sehr wenige Leute möglich, über die Distanz hinweg, ohne Netzwerke, bereits ein Jobangebot irgendwo anders zu bekommen. Ja.
Ist das nur im Asylrecht so oder im Ausländerrecht grundsätzlich?
Nur, im Asylrecht. Ich glaube, im Asylrecht. Ja. Ja. Das ist gebunden an Sozialleistungen. Das wurde auch nochmal reformiert. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen, aber zumindest in unserem Beobachtungszeitraum fielen da sehr viele drunter. Das heißt, die Mobilität war relativ eingeschränkt. Aber wir wissen eben genau aus diesen anderen Papieren, Daniel, dass es diese Sortierungsmechanismen tatsächlich gibt. Ja, also sobald man es sich aussuchen kann, geht man in Kontexte, die einem wohlgesonnener sind. Und das ist ja auch.
Und die Menschen verharren ja sehr, sehr lange mitunter in diesem Status des Asylbewerbers oder der Asylbewerberin, manchmal über Jahrzehnte. Und genau, also insofern ist das ja wirklich ein krasser Eingriff dann mit der Residenzpflicht, dass man dann nicht weiterziehen darf, dass man sich bei seiner Behörde zur Verfügung halten soll.
Ja.
Aber ich finde auch den Punkt schon wichtig, dass es gibt zumindest für Ostdeutschland immer wieder diesen Diskurs gehen oder bleiben. Und es gibt dann auch, also ich muss an einen sehr wohlwollend gemeinten Ratschlag denken, der sehr häufig gemacht wird, ist, dass man eben Menschen, die Rassismus erleben, sagt, verlasst doch Ostdeutschland. Oder geht da gar nicht erst hin. Aber dass das so ein bisschen vergessen wird, also das eine ist sozusagen diese Auflage, aber das andere ist ja schon auch, also jemand, der halt seit nun über 10 Jahren oder teilweise ja noch länger, weil eben viele seit über 10 Jahren dort leben, mit ihren Familien dort leben, sich Netzwerke aufgebaut haben, und auch in der ökonomischen Situation, in der sie sind, können auch gar nicht so einfach sich fürs Gehen entscheiden. Also dieses, dann geht doch, also ne, das ist ja so, dann warum bleibt ihr noch in Ostdeutschland, ist ja auch nicht eine Entscheidung, die man ganz frei einfach so treffen können. Also dieses Gehen oder Bleiben ist ja so ein ganz altes Ostdeutschland-Ding. Also viele Ostdeutsche verlassen seit 1990 immer wieder die Region. Sachsen-Anhalt schrumpft jetzt schon wieder, obwohl so viele Zuwanderung in den letzten Jahren stattgefunden hat. Aber auch da, gerade beim Gehen, zeigt sich eine extrem große soziale Ungleichheit. Es ist gar nicht so einfach zu gehen. Das macht man nicht einfach so. Ne?
So, wollen wir noch einen Song hören?
Ja.
Also,
ich glaube, einen haben wir noch, oder?
Zwei haben wir noch.
Zwei sogar.
June Tyson kommt jetzt. June Tyson mit, das muss man glaube ich
mit Sun Ra,
dazu sagen.
Ne?
Sun Ra and his and his orchestra. Nicht Orchestra, sondern Orchestra. Somebody else's world.
Also es ist so ein bisschen somebody else's world, in der man sich als migrantische Person zu Beginn zurechtfinden muss. Ich glaube gar nicht so unbedingt, dass es so eine allein migrantische Erfahrung ist. Ich glaube, jede Person, gerade im sozialen Aufstieg, hat manchmal das Gefühl, das ist ja gar nicht so ein bisschen meine Welt. Vielleicht so auch dieses Imposterhafte, gehöre ich hier eigentlich hin? Mhm. Und das wird einem ja, wo man so Zugehörigkeit erfährt, das formiert sich ja relativ früh im Leben, was man so als in Anführungszeichen normal wahrnimmt. Und dann landet man in anderen Kontexten. Und selbst wenn man sich diese Kontexte ausgesucht hat, und da auch gerne hin möchte, kann das trotzdem erstmal befremdlich sein. Ja. Und wie man sich dann einfindet und zurechtfindet und wie man andere Menschen dann in Zukunft als fremd wahrnimmt, ist auch eine ganz interessante Frage. Also ich habe so ein bisschen an einen Papier gedacht, das schreiben wir jetzt gerade zu Ende, wo wir uns quasi anschauen, wie Migrantinnen auf neue Migrantinnen, die ins Land kommen, reagieren.
Ja.
Weil da die Frage so ein bisschen ist, man kommt in ein Land und it's somebody else's world und it's becoming my world. And I decide again who belongs and who doesn't. Und das Papier ist ein bisschen entstanden vor dem Hintergrund, dass man in ganz vielen Kontexten in den USA, in Deutschland, in Frankreich sieht, dass Migrantinnen immer mehr Parteien und Bewegungen unterstützen, die restriktivere Migrationspolitiken eigentlich auf den Weg bringen wollen und vielleicht auch xenophobe Narrative schüren. Und das war so ein bisschen so ein Puzzle, so eine Fragestellung. Warum ist das denn so? Und ist das überhaupt so? Ist das systematisch so? Hm. Und das Lied hat mich so ein bisschen daran erinnert, wer entscheidet eigentlich, wem die Welt gehört und wer dazugehört und wie schnell man irgendwie auch versucht, als Aspiration und als Abgrenzung zu Neuankömmlingen sich so einer dominanten Gesellschaft versucht anzufügen. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
Ja.
Da stecken ja jetzt eigentlich zwei Sachen drin. Nämlich das eine ist wie wir überhaupt ankommen, zeitlich definieren. Also gerade wenn wir jetzt USA als Beispiel nehmen, dann ist ja, ne, also wenn wir sozusagen 300 Jahre, 400 Jahre als Zeitraum nehmen, dann ist ja ein sehr, sehr großer Teil der Menschen dort in dieses Land, also ne, jetzt USA wird ja 250 Jahre alt, also in den letzten 250 Jahren sind sehr, sehr viele Menschen in dieses Land migriert und entscheiden jetzt, also ne, Donald Trump ist ja das beste Beispiel, Nachfahre eines Deutschen, der ja, also direkter Nachfahre eines Migranten, also würde sie nachher noch unter Migrationshintergrund fallen. Mhm. Nee, zweite Generation, ne? Also der Vater ist schon geboren und der Großvater ist in Deutschland geboren. Aber auch nochmal auf so einer städtischen Ebene ja auch nochmal immer die auch diese Frage, wer ist jetzt, wer war zuerst da? Also Berlin, wir hatten ja ganz am Anfang Berlin. Ich muss immer daran denken, dass in Berlin-Friedrichshain in der Kreuziger Straße gab es so eine Lücke, so eine Kriegslücke, da stand kein Haus. Und nebenan, da war auch so ein Piratenradio damals, das war so ein besetztes Haus. Und dann haben die BesetzerInnen immer diese Lücke nebenan für ihren Garten benutzt. Und irgendwann kam dann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, kam so eine Baugruppe und hat da so ein Eigentumswohnungen hingebaut, so gemeinschaftlich. Und dann haben diese Punks gesagt, ihr gehört hier nicht hin, das ist unser Bezirk. Mhm. Und dann war ich so, der irgendwie schon in den 80er Jahren in Friedrichshain gelebt hat, war so ein bisschen, hä? Also warte mal, also ich war schon vor euch Punks, da.
Moment mal.
Nun sind aber meine Eltern auch aus Brandenburg nach Berlin eingewandert. Also so, also auch wie, wer ist da eigentlich der Migrant oder der Hinzugekommene in dieser Definition? Mhm. Also gerade in den USA finde ich das sehr spannend, weil ja eigentlich alle irgendwie eine Einwanderungsgeschichte haben in ihrer Familie.
Ja, das stimmt. Und ich meine, es geht sogar viel näher. Es gibt ja die Hispanics for Trump. Mhm. Ja, und wie auch sehr viele Menschen im Vergleich zu 2016, 2024 auch noch mal stärker für Trump gestimmt haben. Und das beobachtet man ja auch irgendwie in Teilen in Europa, dass es diese Entwicklung gibt. Und ich glaube, so auch das Selbstverständnis von Parteien, die im Zentrum oder eher links sind, dass je diverser die Gesellschaft wird, desto eher gewinnen diese Parteien politisch. Das bewahrheitet sich ja überhaupt nicht. Ja. Also die Demokraten in den USA haben ja lange gesagt, it's just a matter of time until we bag the presidency always. Ja, weil deren Vorstellung war, mit dem demografischen Wandel, wir sind in 10 Jahren Majority-Minority. Das heißt, der Großteil der Amerikanerinnen hat eigentlich are people of color. Und deswegen werden die Demokraten immer gewinnen. Und das zeigt sich ja überhaupt nicht, bewahrheitet sich ja gar nicht. Und dasselbe gilt auch, ne, für die SPD beispielsweise in Deutschland, dass das jetzt, oder die Linke, dass das jetzt nicht unbedingt die Parteien sind, wo alle erste, zweite, dritte Generation Migrantinnen tatsächlich für die stimmen. Also es ist nicht ein Selbstläufer, ja. Und es und was wir in unserem Papier sehen, da schauen wir uns 15 europäische Länder an und haben Informationen zu ungefähr 140 Regionen innerhalb dieser 15 europäischen Ländern und ungefähr so 230.000 Surveys. Und da schauen wir uns quasi Migrantinnen an, erste Generation, zweite Generation, definiert als Menschen, die entweder selbst nicht im Land geboren sind oder wo ein Elternteil nicht im Land geboren ist. Die können also trotzdem die Staatsbürgerschaft haben. Und da sehen wir, dass tatsächlich Migrantinnen, wenn sie im Land ankommen, sehr pro-migrantische Einstellungen haben. Mhm. Ja, also die sind sehr viel pro-migrantischer als die lokale Bevölkerung oder die schon vorher da waren. Und diese promigrantischen Einstellungen reduzieren sich aber um ganze 70% innerhalb von 20 Jahren. Also wenn jemand gerade angekommen ist, dann ist diese Person sehr pro Migration und dann geht es einfach sehr stark runter. Und jetzt fragt man sich, ist es einfach nur so ein Alter-Effekt, ne? Also die, die länger da sind, sind wahrscheinlich auch schon älter und dann wird man irgendwie konservativer und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt's ja auch, ne, vielleicht sind ja Migrantinnen irgendwie in Orten, wo auch die Natives, also die im Land geboren sind, konservativer sind. Und dann schauen wir uns im Prinzip an, okay, lass uns mal Leute, die im Land geboren sind, mit Migrantinnen vergleichen. Im selben Jahr, in derselben Region, im selben Alter, im selben Beruf, selbes Geschlecht und so weiter und so fort. Und dann sehen wir auch, dass die, die neu angekommen sind, einen relativ großen Abstand haben zu den im Land Geborenen. Und dann über die Zeit hinweg geht dieser Abstand wirklich runter. Also dieser Gap reduziert sich um 50% über die 15 Jahre Aufenthalt, ersten 15, 20 Jahre Aufenthalt. Und dann schauen wir, okay, was führt denn dazu, dass diese Menschen mehr Anti-Migration werden oder restriktivere Migrationspolitiken möchten? Und was wir da sehen, ist, das kann ja aus unterschiedlichen Gründen passieren. Das eine ist irgendwie so eine Art Diffusionsmechanismus, also man ist in einem Land und über die Zeit hinweg nimmt man einfach die Präferenzen der Bevölkerung, die da ist, an, ne? Also es ist einfach eine Konvergenz in den Präferenzen. Eine andere Erklärung ist, dass Präferenzen nicht einfach vom Himmel fallen, sondern Menschen, die an einem Ort leben, haben gewisse Präferenzen, weil sie denselben Institutionen und ökonomischen und politischen Schocks ausgesetzt sind. Wenn man nämlich dieselbe Art von Umfeld erlebt, institutionell, sozial, politisch, dann entwickelt man gewisse Präferenzen. Und die Perspektive nehmen wir so ein bisschen an und sagen, okay, dann lass uns mal Menschen vergleichen mit und ohne Migrationshintergrund, die im selben Ort leben und schauen uns an, wie die auf neue Neuankömmlinge reagieren. Und was wir da sehen, ist, dass tatsächlich Regionen, die mehr Migration erfahren, eher migrationsskeptisch werden, in allen Gruppen, aber Migrantinnen ganz besonders negativ reagieren und 40% negativer reagieren als Nicht-Migrantinnen. Das heißt, die Konvergenz in diesen Präferenzen ist zum Teil auch dadurch reflektiert, dass Migrantinnen noch negativer reagieren als Einheimische auf diesen.
Das hat doch bestimmt auch mit einer gewissen Konkurrenzsituation zu tun. Also als privilegierte Native-Person, die seit Generationen irgendwie etabliert hat, was weiß ich, vielleicht auch schon, weiß ich nicht, in Netzwerken ist, was geerbt hat oder so, betrifft mich die Zuwanderung ja viel weniger, als wenn ich als migrantifizierte Person um bestimmte Arbeitsmarkt, also Arbeitsplätze oder irgendwas konkurriere. Und dann kommen da andere dazu, die jetzt auch mit auf diesem Markt sind. Und ich bin doch aber schon hier ein paar Jahre länger und meine Position wird auf einmal, also das, so würde ich mir das erklären.
Das passt übrigens sehr gut dazu, dass Özgür mal im Podcast meinte, dass in seinem türkeistämmigen Umfeld die Ostdeutschen auch nicht so gern gesehen waren, weil die nämlich auch kamen, um Arbeitsplätze zu konkurrieren, die bis dahin migrantische Menschen besetzt haben. Mhm.
Ja, genau. Also es gibt ja unterschiedliche sozialpsychologische, aber auch ökonomische Mechanismen, die das erklären könnten. Und du argumentierst wie ein Arbeitsökonom und das ist auch die dominante Erklärung.
Du sprichst wie eine Soziologin und ich bin
ja, Identität ist relativ, ne? und die dominante Erklärung ist tatsächlich zu sagen, so es gibt eine höhere Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, Ressourcen sind knapp und man möchte einfach nicht konkurrieren mit diesen Menschen. Und in unserem Papier sehen wir tatsächlich auch, dass Leute im Niedriglohnsektor, Migrantinnen im Niedriglohnsektor, besonders negativ reagieren auf den Zuwachs an Neuankömmlingen. Was aber auch interessant ist, ist, dass die hochqualifizierten Migrantinnen gar nicht so sehr auf die Größe der neuen Migranten, also dieser neuen Gruppe reagieren, sondern eher auf die Komposition und vor allen Dingen die, wie qualifiziert diese Neuankömmlinge sind. Mhm. Das heißt, die Hochqualifizierten finden es gar nicht gut, wenn Niedrigqualifizierte ins Land kommen. Mhm. Und Niedrigqualifizierte, die schon im Land sind, finden es gar nicht gut, wenn mehr Leute ins Land kommen. Mhm. Und das lässt sich in Teilen mit ökonomischer Konkurrenz, aber nicht vollständig mit ökonomischer Konkurrenz erklären. Und ein zweiten Befund, den wir auch zeigen, ist, weil wir detaillierte Informationen zu der Art von Sorgen haben, in Anführungszeichen, die diese Menschen empfinden, wenn es zu erhöhter Migration kommt, dann spielen auch kulturelle Aspekte eine Rolle, selbst für existierende Migrantinnen. Und die Einstellungen werden insgesamt rechter. Mhm. Also das ist nicht nur, okay, wir wollen Migration nicht, aber wir wollen alle anderen linken Politiken und Politiken, die irgendwie Diversität und Pluralismus fördern, sondern die Leute werden insgesamt rechter. Also sie identifizieren sich auch eher mit rechten Parteien. Das ist so ein ganzes Bündel an Einstellungen, was sich nach rechts verschiebt. Was irgendwie bedeutet, dass vielleicht ein anderer Prozess als so eine reine Arbeitsmarktperspektive eine Rolle spielt.
Vielleicht auch so in Richtung dazugehören wollen,
genau.
Angekommen also sein.
Ja, genau. Also es gibt unterschiedliche Erklärungen, aber das, was wahrscheinlich auch in anderen Papieren, an denen ich arbeite, eine Rolle spielt, ist eine Art Statuskonkurrenz und soziale Statuskonkurrenz, eben genau aus der Perspektive, die wir eben mit dem Ingenieur und dem Volt Rider verglichen haben. Man antizipiert ein bisschen den Backlash der einheimischen Bevölkerung und weiß, dass die gar nicht so genau unterscheiden können zwischen mir und dieser neuen Person, die da kommt. Und man möchte quasi seinen sozialen Status in der Hierarchie so ein bisschen bewahren. Und das kann man nur durch Ausschluss und in Teilen auch einem Signal der Assimilation, indem man nämlich viel rechter ist als die Deutschen selber und dazu irgendwie zu einer Art gutem Ausländer wird. Also das ist so eine ganz interessante Dynamik, die sich da so reinschleicht.
Bei Irving Goffman, wieder soziologisch, heißt das dann Stigma-Management. Dass man versucht, sich außerhalb des Stigmas zu positionieren oder zu sagen, ich bin gar nicht so oder das zu verstecken. Und wenn es nicht zu verstecken geht, muss ich aber irgendwie anders, muss ich performativ irgendwas machen. Oder die anderen abwerten und sagen, ja, die sind wirklich schlecht, aber ich bin gut oder so. Ja.
Sehr gut, das zitiere ich in dem Papier. Wir sind es gerade am Aufschreiben. Das werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen.
Ja, Irving Goffman, wir alle spielen Theater und da wird dieser Stigma-Begriff aufgemacht und ganz viele verschiedene Strategien, damit umzugehen.
Toll, danke.
Und es findet natürlich dann auch tatsächlich in öffentlichen Talkshows statt. Ne? Also ich muss daran denken, dass unser Gast Aladin Emerfalani, die wir, glaube ich, fast in jeder Folge irgendwann mal zitieren, aber dass der ja mal mit Friedrich Merz bei Markus Lanz saß und dann Friedrich Merz diese Pascha-Bemerkung gemacht hatte und Aladin saß eben daneben als Bildungsforscher. Und dann aber Friedrich Merz ihm meinte, nee, aber Sie sind ja nicht gemeint, Sie sind ja einer von den Guten. Also ihm das auch ins Gesicht gesagt hat, im Fernsehen, ganz öffentlich. Und naja, also muss man ja auch erstmal reagieren in dem Moment. Ja. Ist das jetzt Aladdin in dem Moment nicht so gut, also hat jetzt nicht einen guten Spruch gehabt. Aber das ist schon krass, ne? Also dass man dann auch als damals ja noch nicht Kanzler, aber also das auch, ne, das ist natürlich auch verinnerlicht bei der autochthonen Bevölkerung, dass man immer glaubt, naja, wenn ich sozusagen selber entscheide, also zum ersten Lied, ne, wir wollen die The Bad Folks out und ich entscheide aber, wer das ist, wer The Bad Folks ist und ich entscheide aber auch, wer von denen, also von den, ne, also Brown und so sagen sie dann, von den Brown People, wer es eben noch nicht ist, also wer bleiben darf. So, das ist aber meine Entscheidung.
Ich muss doch von dem Rabbit Hole berichten, in das ich gefallen bin, als ich nach dem Song recherchiert habe, wo der herkommt. Und der Text, also Teile davon, ich glaube, der wurde nochmal erweitert, kommt von Sun Ra, so einem Pionier des Free Jazz. Der lebte von 1914 bis 1993. Und bei Wikipedia bin ich dann sofort wieder von ihm abgebogen, woanders hin, weil da steht unter anderem, er ist nicht nur Schlüsselfigur des Free Jazz, sondern auch des Afrofuturismus. Da dachte ich, was ist das denn? Und dann nächster Wikipedia-Artikel. Afrofuturismus adressiert Themen und Anliegen der afrikanischen Diaspora durch eine technokulturelle, von Science-Fiction geprägte Sicht. Also man erschafft Welten, die Geschichte, die passiert ist oder die gerade passiert, anders erzählen. Das passt ja total zu allem, was du bisher auch, also worüber wir gesprochen haben. Und genau, das wollte ich nur noch loswerden. Also dieser Sun Ra, auch musikalisch sehr interessant, wenn man da einfach bei dem Streaming-Anbieter seiner Wahl dann auf Shuffle geht. Das ist grandiose Musik.
Weil das finde ich nämlich ganz interessant, weil ich habe den Song nämlich gehört. Ich habe ja auch gedacht, dass er Work im Titel steht, aber gehört, mir den Text angeguckt und ich habe tatsächlich auch viel an Kolonialismus gedacht. Also gar nicht nur an die Menschen, die gehen und woanders ankommen, sondern auch an die Kolonialherren, die kommen in diese anderen Welten und sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und sagen, wie das jetzt hier richtig ist und so. Also ich habe das da auch irgendwie reingehört. Aber das ist ja das, vielleicht das Gute an Musik, dass das immer interpretationsfähig ist. Wo du jetzt gerade von Rabbit Hole sprichst, André, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, aber ich würde es einfach jetzt hier mal ganz kurz an, kurzer Exkurs. In der letzten Folge haben wir ja den Chattanooga-Song angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, den Chattanooga Choo-Choo. Und dann meinte mein Bruder oder so, meinte, ja, aber den habe ich noch nie gehört, den Song. Ich habe nämlich auch, bin in den Chattanooga Choo-Choo Free Jazz oder Swing, das ist Swing, Rabbit Hole gefallen. Und der Sonderzug nach Pankow beruht auf der Melodie des Chattanooga Choo-Choo.
Ach.
Das ist auch so ein Rabbit Hole, in das ich letztes Mal gefallen bin. Das wollte ich jetzt mal hier kurz auflösen. Egal.
Darf ich euch Sachen auch zurückfragen? Weil ich hab ja schon auch Interesse, so ein bisschen den Stuhl umzudrehen.
Hast du alle 50 Folgen gehört und willst jetzt zu jeder Folge einen Rückfrage stellen?
Genau. Nee, das hat mir AI zusammengefasst und genau eure Stimmen imitiert und dann das
abgesprochen.
Nee. Einfach so eine Frage zu, ob sich euer Musikverständnis oder Musikgeschmack seit Beginn des Podcasts verändert hat. Weil ihr bekommt ja ganz viele unterschiedliche Gäste, die mit einer ganz anderen Historie reinkommen, die sich überlegen, was sie euch irgendwie zusenden. Ihr kommt ja so ein bisschen beide aus dieser Punk-Welt. Hat das was mit euch gemacht, musikalisch?
Also es hat mich auf jeden Fall, würde ich sagen, geöffnet. Also noch, also und gelehrt auch, also wirklich zu sagen, es gibt keine schlechte Musik. Also es gibt Musik, die bedeutet unterschiedliche Sachen. Und wenn ich es irgendwie keinen Zugang finde, dann verstehe ich es vielleicht nicht. Aber wenn mir jemand das, es gibt kaum einen Song, wo ich sage, der ist für mich total unzugänglich geblieben, nachdem ich mit einer Person, so wie mit dir jetzt längere Zeit darüber gesprochen habe. Selbst wenn ich es am Anfang dachte, na, was ist denn das denn jetzt? So, also es hat mich irgendwie offener weitergemacht.
Also ich wollte eigentlich einsteigen, die Folge, dass ich sagte, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass allein diesen Podcast zu machen allein schon für uns ganz viel bringt, weil wirklich jedes Mal wieder, also ich habe jetzt wieder drei, vier neue neue Leute, ne, Fairuz habe ich noch nie vorher gehört, June Tyson und Planning to Rock, fand ich total großartige Musik. Die anderen beiden kannte ich schon als Künstlerin, also ne, auf jeden Fall kommt dieses Neue. Was ich ganz oft auch noch dazu habe, ist, also gerade bei so alten Pop-Songs, die relativ bekannt sind. Also wir haben ja mit Serin angefangen und Serin hatte Losing My Religion von R.E.M. mitgebracht. Und eigentlich, um auf ihre Forschung zu beziehen, wo sie ja so zu Religion im, auch auf dem Arbeitsmarkt forscht. Aber auch, ich habe dann sozusagen in den Text reingehört und verstanden, dass Losing My Religion überhaupt nichts mit Religion zu tun hat. Und ich, oder dieser Future-Song, Ready or Not, sich dann nochmal tiefer reinzugehen und zu verstehen, wie explizit Fluchterfahrung und Diaspora dort beschrieben wird. Oder Zombie von Cranberries, zu verstehen, dass da über Gewalt und Krieg und der irische Konflikt gesungen wird. Also, dass man, wenn man sich diese Mühe macht, in diese Songs reinzugehen, nochmal
sich Universen also erschließen.
Anfängt, Songs nochmal zu verstehen, die man nur als so Popsong abgespeichert hat. Also das ist nochmal so ein Punkt. Also wir hätten ja jetzt bei Fairuz, ich bin da auch so ein Rebel Hole gekommen und über diesen Beirut-Song zu sprechen, Lee Beirut, der dann irgendwie auch noch zu so einem politischen Zeichen geworden ist. Also da muss ich, das ist jetzt was ich auf jeden Fall jetzt demnächst noch tun werde, mich da in dieses Werk und in diese Biografie von ihr weiter hinein zu begeben. Das ist schon das, was auf jeden Fall passiert. Und es ist schon auch interessant, was die Leute, die man so als Kolleginnen kennt, so an Musik mitbringen. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt bei dir, ich jetzt nicht gedacht hätte, dass du sagst, Hip-Hop ist die Musik, die du ganz viel hörst.
Ah ja, was hast du denn gedacht?
Als quantitative Sozialforscherin und Hip-Hop passte erstmal nicht für mich zusammen. Ja? Das sind ja auch so Stereotype, die man so hat. Ne? Ich hätte jetzt bei dir tatsächlich mehr so auch, ich hätte gedacht, übrigens was Klassisches mit auch. Irgendwie ein klassisches Stück. So, ja, weil so eine sehr ernstzunehmende Wissenschaftlerin, die so sehr ernsthafte Forschung macht, bringt dann auch ernsthafte Musik mit. Und also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Musik, die, ne, ist klar, aber so, man hat ja auch so, oder wir hatten ja diese, teilweise sind ja auch wirklich so sehr subkulturelle Sachen mitgebracht worden, die man dachte, ah wow, da bist du tiefer drin, ist ja auch spannend. Oder Alexander Leistner, der ja ein sehr kritischer Ostdeutschlandforscher ist, der auch aus einer Familie kommt, die Bürgerrecht, also als BürgerrechtlerInnen unterwegs waren in der DDR, und der bringt dann halt den Song mit die Partei hat immer recht, so. da war ich dann, als er den erstmal nur so geschrieben hatte, war ich erstmal, ah, interessant. Also, dass jetzt der ist, dass er den Song jetzt mitbringt. Aber er hatte ihn ja dann eingebettet in eine Gesamtüberlegung. Ja, das war jetzt eine Länge, viel zu lange Antwort auf die Frage, aber, also nee, wir lernen auf jeden Fall ganz viel. Das ist wirklich spannend.
Ja. Ein Geschenk irgendwie so eintauchen zu können. Ja.
So würde ich es auch bezeichnen. Das ist wirklich ein Geschenk und auch diesen Anlass zu haben, Menschen anzusprechen, die man sonst nicht so tiefgehend, den man nicht in dieser, ja, in dieser Tiefe begegnen würde, und dann diese Chance zu haben, mit denen 1-2 Stunden zu sprechen. Und das dann über die Musik, den Zugang, der ist nochmal anders, als wenn man jetzt auf einer Tagung sagt, und woran arbeitest du gerade, was könnten wir mal zusammen machen oder so. Das ist nicht so ein rein geschäftliches Gespräch, sondern ja.
Und es ist ja auch interessant, also es gibt Kolleginnen, die gesagt haben, das geht für sie nicht. Sie können nicht anhand von Musik über ihre Forschung sprechen. Die sind bisher keine Gäste gewesen bei uns. Und dann gibt es Kolleginnen, die sagen, ich kann gar nicht meine Forschung ohne Musik denken. Also auch, also Rosa Butsch hat es auch explizit im Podcast so gesagt. Sie kann ihre Forschung zu sozialen Bewegungen gar nicht ohne Musik denken. Und das finde ich auch nochmal interessant, ne? Also der Musikzugang auch sehr unterschiedlich ist. Also. Und wir haben ja jetzt keine Gäste, für die Musik gar keine Rolle in ihrem Leben spielt. Manche sagen, es fällt mir schwieriger, mir was zu überlegen. Manche fällt es leichter. Manche bringen 20 Songs mit und sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Also das ist ja auch sehr unterschiedlich. André und ich haben ja in der nächsten Folge noch unsere gemeinsame Folge, wo wir die Staffel Stadt, Land, Raum zusammenfassen. Ich habe da schon so 10 Songs auf meiner Liste und weiß gar nicht, wie ich mich beschränken soll.
Oh, wow.
Statt Landraum-Songs.
Das ist wirklich mal schön.
Aber wollen wir noch zum letzten Song von dir gehen, für den ich erstmal sehr, sehr dankbar bin, weil ich tatsächlich durch Radio 1 FKA Twix entdeckt habe, die bei beim Soundcheck letztens mal mit ihrem neuen Album vertreten war und seitdem läuft das rauf und runter.
Ja, jetzt, das ist eine neue Entdeckung jetzt hier diesmal.
Ach so, und es ist einfach ganz großartig. Du hast jetzt einen eher untypischen Song von ihr mitgebracht, nämlich die Ballade, eine Ballade, würde ich ja sagen, mit Cellophane.
And I do it for you. Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell.
Genau, sag doch mal, warum das dein Abschlusssong?
Ja, also ich, genau, FKA Twigs ist jetzt nicht unbedingt für Balladen bekannt, aber
ist eher so Techno, also elektronische Hip-Hop-Art, so, ja.
Ja, und auch eine wirklich Künstlerin, also die das so wirklich lebt und auch in ihrer Ästhetik irgendwie, dass das zum Ausdruck kommt.
Ja.
Und der Song, der kommt irgendwie auf dem Album so ein bisschen so daher und überrascht einen so ein bisschen in der, so wie ruhig der ist und wie verwundbar sie da klingt, ganz ohne Bass und Synthesizer. Und ich glaube, es ist so auch schon wieder so eine Spannung zwischen Erwartung, Fremdwahrnehmung und auch so eine Art Auseinanderpflücken und beobachtet werden. Ja, also sie sagt ja auch, they want to see us, they want to see us apart, they want to see us, they want to see us fail. Und ich glaube, ich habe mal ein Interview von ihr gehört, wo es sie war irgendwie in einer Beziehung mit irgendeinem weißen irgendwie Teenage-Movie-Star oder sowas. Und dann wollten irgendwie alle, dass die nicht mehr zusammen sind, weil der Liebling
der muss ja frei sein.
Der muss frei sein und vor allen Dingen vielleicht nicht mit einer Woman of Color, die so ein bisschen auch irgendwie nonkonform ist in ganz vielen Aspekten, dass das nicht so gern gesehen wurde und dass deswegen diese Beziehung auch so ein bisschen zerpflückt wurde.
Robert Pattinson.
Ah ja, genau.
Das genau, das ich wollte noch mal sagen, ich hatte das auch.
Mensch, ne?
Genau, hier, ja. Twilight.
Twilight, genau.
Genau.
Genau, und Das hatte ich jetzt nicht unbedingt im Kopf, aber es ist auf jeden Fall dieses beobachtet werden und dass man stereotypisiert wird und versucht, irgendwie dagegen anzugehen. Und dass man darunter auch so ein bisschen leidet. Und es hat mich dann auch irgendwie so an ein Papier, ich habe einfach so, als ihr mich gefragt habt, willst du mitmachen, habe ich einfach irgendwie so alle möglichen Songs gehört. Und jedes Mal, wenn mich ein Song an irgendein Papier oder an ein Projekt von mir erinnert hat, dann habe ich das einfach angeklickt und hinzugefügt auf so eine lange Liste.
Interessante Technik, ja.
Was bei diesem Song irgendwie rauskam, war so ein Papier, das ich es heißt Identity under Scrutiny und das schaut sich irgendwie an, wie wenn das Thema Flucht und Geflüchtete in den Medien aufploppt, was das eigentlich mit dem Verhalten von Geflüchteten macht.
Ist das das mit den Self-Checkout-Kassen?
Genau.
Ah, ja.
Genau, da gucken wir uns quasi an. Wir haben irgendwie so 800.000 random Audits, also Zufallskontrollen bei diesen Self-Checkouts, ja. Das heißt, wenn ihr mittlerweile irgendwie so zu Edeka oder zu Aldi geht, dann sind da ganz viele Kassen, wo ihr selber eure Produkte scannen könnt und das dann bezahlen könnt. Und manche Supermärkte kontrollieren das ein bisschen systematischer, andere nicht so. Es gibt auf jeden Fall einen Supermarkt in Italien, der Zufallsstichproben erhebt, jede achte Person kontrolliert. Und deswegen haben wir so um die 850.000 Zufallsstichproben. Das heißt, wir können sehen, was die Leute eingekauft haben und wie viel sie gestohlen haben beziehungsweise underreported haben. Und wir haben auch Informationen, weil die alle Kundenkarten haben. Wir haben auch Informationen zu deren Geburtsland, Alter, Beruf und so weiter.
Was? Ja.
Und dann schauen wir uns erstmal an, okay, wie viel klauen die Leute eigentlich?
Und, das ist ein schöner Übertrag zu einer Folge, die wir auch schon hatten, nämlich Pogenproblem. Die haben nämlich einen Song über Self-Checkout und sehen das eigentlich als eine Aufforderung zu klauen. Ja. Das ist eigentlich das ganze Konzept dieses Songs.
Ja, es gibt ja auch Leute, die nennen das Inflationsausgleichskasse.
Ja, genau.
Dass man einfach mal das ein oder andere Produkt nicht scannt. Und ich kann euch sagen, also in tatsächlich 11% der Fälle scannen die Leute ein Produkt nicht.
Aha.
Der Durchschnittswert sind um die 2-3 Euro. Ja, also es ist nicht viel, aber eine von 10 Personen scannt auf jeden Fall ein Item nicht.
Interessant, jetzt kann ja jeder mal überlegen.
Genau. Aber interessanterweise scannt eine von 20 Personen ein Item zu viel. Leute, die aus Versehen doppelt eingeben und genau. Und für die, die es interessiert, es gibt keine Unterschiede nach Herkunftsland. Tatsächlich sind die Menschen, die aus Fluchtregionen kommen, die am ehrlichsten sind an diesen Self-Checkouts tatsächlich. Und wir schauen uns quasi an, was passiert denn eigentlich in Italien, wenn mal so eine Woche ist, wo Fluchtmigration ganz oben in den Zeitungen ist und in den Abendnachrichten. Und deswegen haben wir quasi das alle Zeitungsartikel, die in den 4 Hauptzeitungen, Tages- und Wochenzeitungen in Italien veröffentlicht werden. Und wir machen eine Textanalyse, wo wir rausfiltern, um was geht's denn eigentlich in diesen Artikeln. Und wir zählen so ein bisschen die Artikel, wo es um Flucht geht. Und häufig gehen die hoch, wenn zu der Zeit war auch Salvini an der Macht, wenn Salvini mal was Kontroverses gesagt hat, wenn an der Südküste Boote angekommen sind und so weiter. Das heißt, man hat so eine Fluktuation an Nachrichten, also man hat Wochen, wo Fluchtmigration ganz oben auf der Agenda steht. Und wir sehen, dass in diesen Wochen Menschen die in diesen Herkunftsländern geboren sind, weil wir haben nur das Geburtsland, dass die weniger Underreporting machen an den Kassen. Also die benehmen sich regelkonformer in diesen Wochen. Und der Effekt ist viermal so stark, wenn die News Geflüchtete mit Kriminalität und Illegalität in Verbindung bringen.
Ja. Ja.
Das heißt, diese Menschen sind sowieso schon ehrlicher an den Self-Checkout-Kassen, und wenn sie stigmatisiert werden und sich beobachtet fühlen, dann wird richtig überkompensiert, weil man dieser Stereotype irgendwie entgegenwirken möchte. Und das hat mich auch so ein bisschen, weil Cellophane, es ist auch sowas, man ist unter Beobachtung, man ist transparent fast. Man bekommt eine Identität aufgestülpt, eine Stereotype aufgestülpt, und unweigerlich beugt man sich dem so ein bisschen. Ja. Entweder indem man sagt, ach, jetzt ist ja eh alles egal, wenn alle denken, ich bin kriminell, dann werde ich auch kriminell. Mhm. Oder dass man sich ständig beobachtet fühlt und dann besonders ehrlich ist und versucht, dem entgegenzuwirken. Das heißt, irgendwie reagiert man immer auf eine Art und Weise auf diese Außenwahrnehmung, und vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, beobachtet zu werden.
They want to see us fail. Das ist die Textzeile. Genau. Ich finde das ganz, das muss ich mir nochmal raussuchen, den Artikel, den kannte ich noch nicht, weil hier in dem Wohnort, in dem ich lebe, nachdem ein Geflüchtetenheim aufgemacht hatte, was relativ unweit vom Aldi ist, sofort in der Nachbarschaftsgruppe anonym davon berichtet wurde, dass es zu vermehrten Diebstählen kommen würde. Und das aber tatsächlich, ich einfach erstmal dachte, das würde gar keinen Sinn machen, wenn ich als geflüchteter Mensch hier ankomme und das Erste, was ich tue, ist, im lokalen Supermarkt zu klauen. Und deine Forschung würde das ja auch bestätigen. Also, dass gerade da, wo es auch leicht möglich wäre, offensichtlich dann eben dann aber nicht passiert, es dann eher doch die Punkband ist, die das vor sich herträgt als
ja.
Self-Checkout. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber aber wie dann eben dann, ne, so eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe auch Realitäten produziert, die gar nicht so einfach sind, wieder einzufangen, wahrscheinlich. Ich habe bei dem Song aber tatsächlich, also mir, ich habe das dann schon nach mehrmaligen Hören schon gemerkt, okay, es geht offensichtlich eher um eine Beziehung.
Ja, ne?
Ja, aber am Anfang dachte ich, es könnte auch voll der Song über eine Polarisierung der Gesellschaft sein. Ja, also dieses They want to see us fail, they want to see us fall apart, kann ja eigentlich auch so eine Gesellschaftserzählung sein von, da gibt es diese Leute, die wollen, dass wir scheitern, die wollen, dass wir polarisiert sind, die wollen, dass wir auseinandergehen, weil davon können sie politisches Kapital ziehen und dann ja auch, also ich finde, dass es immer noch total unterschätzt wird in den USA, wie sehr das nicht nur um politisches Kapital geht, sondern um ökonomisches Kapital geht für die Magerbewegung und doch ein sehr kleiner Kreis ja auch, der da sehr, sehr reich wird. Und dafür brauchen sie aber eigentlich eine Gesellschaft, die polarisiert ist. Und das habe ich irgendwie am Anfang bei dem Song auch gedacht. Und da habe ich gedacht, anscheinend geht es doch eher um Beziehung und so. Aber ich glaube, es ist auch einer der wenigen Songs, wo FKA Twigs wo sie auch ihre Stimme sehr ohne elektrische Unterstützung oder so nutzt, wo sie wirklich singt.
Habt ihr das Video dazu gesehen?
Nee.
Ich nehme mich auch nicht, aber ich habe gelesen, dass sie sich diesen Song sehr, also auch, der ist auch sehr besonders wohl für sie sei, und die sich den angeeignet hat, dadurch, dass sie extra für dieses Video oder für die Performance zu dem Song Pole Dance gelernt hat. Und damit irgendwie eine Ausdrucksform gefunden hat, die damit nochmal, also ich muss mir unbedingt noch das Video angucken, ich kenn's nicht, ich habe jetzt gehofft, dass ihr das kennt vielleicht, aber.
Also grundsätzlich kenne ich andere Videos und weiß halt, also das ist das, was Sudin gesagt hat, ne, also bei FKA Twix ist auch wirklich auch der Körper Teil der Kunst. Ne? Sie benutzt auch, sie ist irgendwie sehr ausgebildete Tänzerin und kann sehr, sehr viel Dinge tun, ist ja so. Und nutzt auch ihren Körper als künstlerische Projektionsfläche. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass da jedes Video sich wahrscheinlich lohnt. Aber wir sind ja nur ein Audio-Podcast und dein Fan-Video-Podcast. Aber wir stellen es einfach mal in die Shownotes, würde ich vorschlagen. Oder?
Jawohl. Ach, das war toll. Also eine sehr, sehr schöne Folge, finde ich. Wir haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Viele tolle Themen, tolle Musik.
Wir werden gut
erwachsen. Vielen Dank, Julin, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ich nutze die Chance noch und sage, dass ihr natürlich hier die Folge kommentieren könnt, uns Kommentare schreiben könnt. Wir packen alles in die Shownotes und ihr könnt sowohl uns als auch Solin natürlich kontaktieren, wenn ihr noch Fragen habt. Und wir werden alle genannten Paper nochmal sauber auflisten. Okay. Dann könnt ihr die nochmal nachlesen. Tschüss.
Tschüss.
Nein, auch Stopp. Ihr hörtet Musi Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.